Hallo, herzlich willkommen zur Darstellungstheorie. Schön, dass Sie da sind. Kleiner, aber feiner Kreis. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Und wir steigen einfach direkt wieder ein bei Kapitel 4, da wo wir waren. Wir waren ja so mittendrin. Wir hatten uns überlegt, wie wir mit Charakteren rechnen können, speziell mit irreduziblen Charakteren. Haben uns da so eine Form überlegt, so ein inneres Produkt und Eigenschaften davon. Und das war auch das Ende der Vorlesung. Vor der Weihnachtspause, das war Satz 4.7, wo wir uns überlegt haben, dass dieses innere Produkt, das wir definiert hatten, ein Skalarprodukt definiert auf dem Vektorraum der Klassenfunktion auf G. Wir haben dann gesehen, dass die irreduziblen Charaktere nicht nur eine Basis dafür bilden, für diesen Raum, sondern sogar eine Orthonormalbasis bezüglich dieser Form. Und dann habe ich schon angekündigt, am Ende der letzten Vorlesung, dass wir dann Rechenregeln kriegen, zum Beispiel Korollar 4.8, da lese ich jetzt nur noch mal vor, was da los ist und wir gucken uns den Beweis gleich an. Wenn wir irreduzible Charaktere haben und dann Linearkombinationen bilden davon, sodass wir dann also da einfach zwei Klassenfunktionen stehen haben, aber eben explizit als Linearkombinationen dargestellt mit den irreduziblen Charakteren, dann kann man da das innere Produkt ganz leicht ausrechnen, indem man nämlich einfach die Koeffizienten nimmt, die zu dieser Linearkombination jeweils gehören und die entsprechend kombiniert. Das ist Korollar 4.8, das innere Produkt der Summe über Lambda i xi beziehungsweise Summe der Lambda j, chi und chi j ist die Summe über die Produkte Lambda i mal mu i komplex konjugiert. Da ist ein Tippfehler in den Notizen, auf den ich wahrscheinlich letztes Mal auch schon hingewiesen habe. Da steht nämlich mu 1, aber das ist mu i. Ich nehme also immer nur die Produkte, bei denen die beiden Stellen gleich sind, also wo zweimal i da steht, und dann nehme ich den ersten Koeffizienten mal den zweiten komplex konjugiert. Und der Grund ist einfach der, dass diese irreduziblen Charaktere senkrecht aufeinander stehen. Wenn die verschieden sind, kommt halt 0 raus, und wenn das der Charakter selber ist, dann kommt 1 raus. Mehr brauchen wir hier nicht. Das kann ich aber ganz kurz machen. Und fangen an. Und ich lasse die Summationsindizes weg. Dann habe ich die Summe über die Lambda chi und die Summe über die mu chi, inneres Produkt bezüglich g. Und dann kann ich ja erstmal diese ganzen Koeffizienten rausziehen und kann immer nur die inneren Produkte dieser Charaktere miteinander angucken, weil es halt eine Form ist, das heißt, es verträgt sich mit Linearkombinationen und ich muss nur rechts bei der zweiten Stelle darauf achten, dass wenn ich das Skalare rausziehe, dass ich das dann komplex konjugiert mache. Das ist das Einzige, worauf wir achten müssen. Ich habe hier so eine Summe über i und j, ich fasse es also direkt zusammen, lambda mal j, wie gesagt, zweite Komponente, da muss ich dann komplex konjugieren, mal inneres Produkt mit chi j bezüglich g und dann gucke ich einfach, wenn ich da jetzt summiere, was hier jeweils rauskommt. Und immer dann, wenn i und j verschieden sind, kommt da 0 raus, das trägt zur Summe 2. Wenn i und j gleich sind, kommt der Beitrag 1 raus und so entsteht dann genau die Summe, die ich da hingeschrieben habe. Und dann kommen wir schon zu Lemma 4.9. Sind im Endspurt, wir nähern uns dem Ende von Kapitel 4 und in Lemma 4.9, da lese ich jetzt einfach nochmal die Resultate vor, die wir da zeigen wollen, unter unserer Generalvoraussetzung, dass G eine endliche Gruppe ist und so weiter, bla bla bla. Und dann wollen wir in Teil A zeigen, dass man jeden Charakter von G als Linearkombination schreiben kann mit irreduziblen Charakteren, das ist nicht überraschend. Überraschend ist aber, dass dabei Koeffizienten aus N0 ausreichen. Das ist die erste Aussage. Die nächste Aussage ist, dass man erkennen kann, ob ein Charakter irreduzibel ist, daran, was passiert, wenn man das innere Produkt mit sich selbst bildet. Genau dann, wenn da 1 rauskommt, ist der Charakter irreduzibel. Das ist also auch wieder eine schöne praktische Rechenregel. Und dann haben wir noch Teil C. In Teil C haben wir ein Kriterium dafür, dass eine Klassenfunktion ein Charakter ist. Auch sehr praktisch, man muss dann also nicht extra eine Darstellung finden und so weiter, sondern man kann das daran erkennen, dass wenn man den als, wenn man einen irreduziblen Charakter nimmt, irgendeinen, und das innere Produkt bildet, dass dann da immer ein, dass das Ergebnis immer in N0 liegt. Heißt also, dass wenn man die irreduziblen Charaktere hat, dass man dann einen Test hat, ob eine Klassenfunktion ein Charakter ist oder nicht, ohne dass man eine konkrete Darstellung finden muss. So, und da habe ich jetzt in die Notizen schon ein bisschen Notation geschrieben, die ich einfach benutzen werde, nämlich dass wir die irreduziblen Charaktere von G mit Chi 1 bis Chi n bezeichnen. Das möchte ich jetzt einfach benutzen die ganze Zeit. Und in Teil A habe ich auch schon angedeutet, was da einfließt. Wir fangen an mit einem Charakter Chi. Wir behaupten ja, dass man jeden Charakter von G als N0-Linearkombination schreiben kann. Nehmen uns jetzt also einen hin, nehmen eine Linearkombination und benutzen dann die Eindeutigkeit der Darstellbarkeit in einer Basis, um zu sehen, dass diese Koeffizienten, die wir da haben, aus N0 kommen müssen. Das ist hier die Idee. Also das Chi ein Charakter von G. Dann wissen wir mit Satz 4,5, also mit dieser Basiseigenschaft, dass man hier als Linearkombination schreiben kann mit den irreduziblen Charakteren, die wir uns hergenommen haben, und Koeffizienten aus C. Summationsindizes wieder weg. Und das mache ich nur, wenn klar ist, worüber ich summiere. Und bitte immer sofort Bescheid sagen, wenn Sie das nicht klar finden. Denn dann schreibe ich das dran. Und jetzt möchte ich sehen, dass diese Lambdas aus N0 kommen. Und ich mache das, indem ich überlege, naja, man kann jetzt eine Darstellung angucken zu Chi, also eine Darstellung mit einem G-Modul V über den Körper der komplexen Zahlen, derart, dass dann der Charakter Chi dazugehört. Und dann kann man aber den Satz von Maschke benutzen, denn mit dem Satz von Maschke ist so ein Modul über C halb einfach. Und wenn ich dann so eine Darstellung nehme, so eine direkte Summe einfacher G-Teilmodulen, und ich Delta darauf einschränke, dann kann ich sehen, dass diese Einschränkungen jeweils irreduzibel sind, weil die dazugehörigen Modulen einfach sind. Das heißt, dass ich auf diese Art und Weise auch eine Darstellung bekomme. Eine Darstellung ist jetzt ein blödes Wort. Eine Möglichkeit, hier zu schreiben. Also erstmal eine Möglichkeit, die Darstellung zu schreiben und dann auch eine Möglichkeit, den Charakter hinzuschreiben. Und zwar kombiniert aus diesen eingeschränkten Darstellungen mit den einfachen Teilmodulen. Bei dieser Art der Linearkombination sehe ich aber einfach, weil da ja Modulen sind und ich dann einfach nur zähle, wie oft kommt welcher vor, da sehe ich, dass die Koeffizienten aus N0 kommen. Und dann brauche ich nur noch, dass die Darstellung einer Basis eindeutig ist und dann sehe ich, dass die Koeffizienten, die wir genommen haben, die sein müssen, die wir aus dieser speziellen Repräsentation gefunden haben, dass die also aus N0 kommen. Das ist in Wirklichkeit nur der Satz von Maschke. Jetzt führe ich das nicht aus.
aus. Ich führe jetzt also nicht nochmal Notation ein für die Summanden und dafür, wie man dann Delta einschränkt und so eine Linearkondition hinschreiben kann, sondern ich hoffe, dass man das jetzt sieht vor dem inneren Auge. Man hat da jetzt diese Teilmodul, man hat die Einschränkung, kriegt dadurch also irreduzible Darstellungen auf diesen Teilen. Das gehört zu irreduziblen Charakteren. Und so kriegt man eine neue Linearkombination, aber mit den gleichen irreduziblen Charakteren. Denn die hat ja ein Wie. Das wäre eine Linearkombination für Chi in der Menge Chi1 bis Chi n erhalten. Mit Koeffizienten in der 0. Warum ein 0? Naja, entweder kommt dieser irreduzible Charakter sozusagen vor, weil nämlich die dazugehörige irreduzible Darstellung hier irgendwo sichtbar wird in einem solchen Teilmodul von V. Und dann gucke ich halt, wie oft. Das ist dann mein Koeffizient. Das ist eine natürliche Zahl. Oder das kommt einfach gar nicht vor, weil nämlich so ein einfacher Teilmodul von dieser Art, die man da bräuchte, in V und dieser Zerlegung gar nicht vorkommt. Dann hat man halt den Koeffizienten 0. Deswegen brauchen wir die 0 hier wirklich. Eine Basis bilden für den Raum der Klassenfunktionen, liefert dann, dass diese Lambdas in Wirklichkeit anders hinkommen. Dann haben wir Teil B. Was habe ich da in die Notizen geschrieben? Ach so, Lemma 4, 8 und Teil A. Nein. Dann nehme ich mir jetzt den irreduziblen Charakter her. Was wollen wir zeigen? Wir wollen zeigen, dass man die Irreduzibilität erkennen kann am inneren Produkt.
Wir haben also zwei Richtungen zu zeigen.
Zuerst nehme ich mir einen irreduziblen Charakter her und zeige, dass das innere Produkt selbst 1 ist. Ach so, das wissen wir aber ja. Das haben wir ja gezeigt im letzten Resultat. Satz 4,8, oder Lemma 4,8, Entschuldigung. Das ist also die eine Richtung. Und interessanter ist die andere Richtung, wo wir also anfangen mit irgendeinem Charakter, der mit sich selbst den Formwert 1 hat, oder inneres Produkt 1 bildet, und dann gucken wir, wie wir sehen können, dass der irreduzibel ist. Da machen. Na, wir können ja erstmal benutzen, dass das ein Charakter ist, insbesondere eine Klassenfunktion. Und dann können wir das erstmal darstellen mit Hilfe der Basis, die wir kennen aus den irreduziblen Charakteren von G. G1 bis G. Die Notation benutze ich einfach weiter. Jetzt wissen wir aber noch ein bisschen mehr. Wenn wir nämlich so eine Linearkombination hinschreiben für Chi mit G1 bis Gn, dann können wir Teil A benutzen und wissen, dass die Koeffizienten, die wir dabei brauchen, aus N0 kommen. Das ist eine Info, die gleich noch wichtig wird. Schreiben kann als Linearkombination mit diesem Lambdas. Und jetzt können wir diese kleine Rechenregel verwenden, die wir uns vorhin überlegt haben, wo oben noch das Argument steht. Wenn wir nämlich das innere Produkt von Chi mit sich selbst berechnen, dann können wir diese Linearkombination einsetzen und kriegen am Ende einfach so eine Summe über Produkte von Koeffizienten. Das ist also 1, das gleiche wie das innere Produkt. Und das ist mit Korollar 4,8. Ach, da habe ich irgendwo ein Dings, das ist nicht Lemma 4,8, das ist Lemma 4,7, kann das sein? Moment.
Mal kurz gucken, da habe ich irgendwo die falsche Nummer. Satz 4,7.
Genau. Da ist die Nummer falsch. Das ist ja komisch. Da steht auch Lemma 48. Was ist denn da passiert? Hier benutze ich... Ah, okay. Ich glaube, jetzt verstehe ich, was da passiert ist. Ich habe aus Versehen Lemma statt Korollar geschrieben. Ha, okay. Das ist ja nicht so schlimm.
Also hier oben meine ich tatsächlich... Das kann man zwar mit dem Korollar machen, aber ich meine den Satz B7. Entschuldigung. Ich habe einen Satz gedacht die ganze Zeit und habe nicht gesehen, dass die Nummer falsch ist. So, und hier meine ich jetzt wirklich 4-8, aber das Ding heißt ja nicht Lemma, sondern Korollar. Entschuldigung. Wenn ich das einsetze, also wenn ich einmal die Linearkombination so jeweils mir hingeschrieben denke, das schreibe ich jetzt nicht nochmal hin, dann hatte ich ja auf beiden Seiten diese Lambdas und dann bilde ich die Summe über die Produkte, wobei ich jetzt immer Lambda I mit Lambda I Stern kombiniere. So. Kann ich jetzt nur stehen, das noch draufschreiben? Denn was weiß ich denn jetzt? Na, ich habe diese Lambdas, die kommen aus N0. Wenn ich die komplex konjugiere, ändert sich dann nichts. Dann steht hier also einfach die Summe, noch weiter, Summe über die Lambda Quadrat. Jetzt ist eine Summe von Quadraten, von Elementen, die aus N0 kommen, und insgesamt soll 1 rauskommen. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die einzige natürliche Zahl, die ich hier überhaupt benutzen kann, also das einzige Element aus N0, was nicht 0 ist, hallo, was ich hier benutzen kann, ist die 1. Und auch nur genau einmal. Das heißt, das Einzige, was hier funktioniert, ist, dass Chi sich schreiben lässt als Linearkombination, wo fast alle Koeffizienten 0 sind. Genau einer ist 1. Und Koeffizient 1 heißt dann ja, dass man einfach den irreduziblen Charakter selber da stehen hat. Kannst du dich registrieren? Ja, super. Also existiert genau ein I aus dieser Menge, was nicht 0 ist, und dann ist dann 1. Genau, I ist 1 plus n. So, das heißt, 0 ist. Und hier ist Pi. Und insbesondere ist dann irreduzierbar. Das war die andere Richtung von B. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich mich traue, Teil C hier zu machen. Der passt nicht.
Bin ich mir nicht ganz sicher. Echt witzig, ich muss gucken. Ich glaube, ich habe hier konsistent immer Lemma 48 geschrieben, wenn ich Korollar 48 meine. Das tut mir leid.
Bei Teil C
haben wir ja auch wieder so ein genau dann wenn. Und das auch wieder eine Richtung eigentlich nur hingucken. Denn wenn wir einen Charakter haben, da steht, ja, wir fangen mit einer Klassenfunktion an. Und wenn das schon ein Charakter ist, dann wissen wir ja, dass die Koeffizienten aus N0 kommen. Dann kann man einfach die Formel aus Korollar 48 nutzen.
Das ist also wieder ein. Ich fange mal an mit seit C der Klassenfunktion. Und dann ist die Einrichtung, falls C ein Charakter ist, folgt die Aussage zusammen mit Korollar 48, würde ich sagen. Interessant, das ist also die andere Richtung. Warum weiß ich, wenn die Koeffizienten so sind,
oder wenn diese Ergebnisse beim inneren Produkt so sind, warum weiß ich dann, dass das ein Charakter ist?
Hernehmen. Haben wir nicht irgendwo die irreduziblen Charaktere schon alle benannt?
Doch, haben wir doch. Genau. Die heißen doch schon Chi 1 bis Chi n. Dann muss ich das nicht nochmal machen.
Ich möchte diesen Koeffizienten Namen geben. Ich möchte es mal so machen. dass ich die wirklich explizit hinschreibe. Alle I. Genau, ich nehme jetzt einfach mal ganz viel Notation. I aus. 1, 6, N. So, jetzt geht's los. Dieser Wert kriegt jetzt für jedes I einen Namen. I, das innere Produkt, Entschuldigung, das fehlt G. Das werde ich bestimmt noch oft vergessen. Das war auch vergessen? Nee, da steht es überall dran. Okay. Entschuldigung, das passiert bestimmt manchmal, dass ich das weglasse, weil da nur eine Gruppe rumläuft. Und wenn nur eine Gruppe rumläuft, ist alles klar. Aber wenn da mehrere Gruppen rumlaufen, dann nicht, dann muss man aufpassen. Sei das I, das möchtest du festhalten, das sind jetzt natürliche Zahlen oder Null. Dann möchte ich noch einfache G-Modulen hernehmen, und zwar so, dass die irreduziblen Charaktere dann quasi dazugehören. Da möchte ich Notation für haben. Und seien das so. Und VI, ein einfacher G-Modul, über C natürlich, zum Charakter VI schreibe ich mal. Und das ist jetzt sehr blumig, aber was damit gemeint ist, dass das ein einfacher Modul ist, der, dass man eine Darstellung finden kann von G darauf, sodass der Charakter dazugehört. So. Also das ist immer gemeint, wenn ich das so sage, dann immer so, dass das alles so zusammenpasst. Ein einfacher G-Modul zu I, das heißt, dazu gehört streng genommen jetzt noch eine irreduzible Darstellung Delta I, die ich aber, glaube ich, nicht brauche und deswegen auch nicht einführen möchte. Ich schreibe mal dazu, damit es nicht total verwirrend ist. Vermöge einer irreduziblen Darstellung Delta I, die dann halt von G in die GLI geht. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, im Prinzip nehme ich erstmal, suche ich erstmal nach so einem Modul der zugehörigen irreduziblen Darstellung und so, dass das passt. So was muss es ja geben, ansonsten wäre ich hier kein irreduzibler Charakter von G. Und dann habe ich noch was, mal gucken. Hier sind die einfach über C alles, schon dazu gesagt. Und dann brauche ich bestimmt noch die Dimension von VI. Und VI ein einfacher G-Modul zu HI, der Dimension der C-Dimension. Jetzt habe ich, glaube ich, die ganze Notation, die ich brauche. Dann nehme ich jetzt, ich bastle jetzt, ich möchte kurz die Idee erzählen. Ich bastle jetzt. Ich nehme einen Raum O1, der G-isomorph ist zu der direkten Summe von V1 auf sich selber Lambda 1 mal. Das ist jetzt die Idee, dass ich sowas konstruiere für jedes I. Für jedes I gucke ich, wie groß ist mein Lambda I, und dann nehme ich so viele Kopien von so einem einfachen G-Modul, baue die direkte Summe und nenne das dann so, nenne das dann ein I. Und dann kann ich wiederum davon die direkte Summe bilden. Dann kriege ich da also insgesamt U1 bis hin zu UN, denn so viele von diesen Lambdas habe ich ja und so viele von diesen Modulen. Und dann habe ich mir da was gebastelt, wo quasi die einzelnen Bestandteile, ich schreibe es gleich noch ordentlicher hin, aber ich wollte die Idee schon mal erklären, weil die Tafel gleich zu Ende ist. Was ich hier also bastle, ist, dass ich hier sozusagen Lambda 1 Kopien von V1 habe. Das ganze Ding hat dann also die Dimension Lambda 1 mal N1. Und dann kommt hier das nächste Ding und so weiter. Hier habe ich Lambda N Kopien von Vn, also etwas der Dimension Lambda N mal NN. Das ist ja eine ganz blöde Notation. Hier ist es so. Ich lasse es jetzt so. Einverstanden? So was bastle ich mir. Und das kann ich so basteln, dass dann G darauf eben wirkt, und dann weiß ich immer, was die Einschränkung tut, denn so wurde das Ganze ja konstruiert. So, ich muss erstmal beschreiben. Ergibt ergibt es Sinn, diese Konstruktion, was ich da mache? Also, dass ich nach den Koeffizienten gucke und dann immer passend viele Kopien nehme? Wir sehen dann gleich, wie das zusammenpasst. Ich will ja auf die richtige Dimension kommen. Ich will ja was haben, was zu diesem Chi am Ende passt. Da habe ich die Summe über die Lambda I mal Ni. Wirkt. Und wenn ich weiß, wie jedes Gruppenelement auf den Basisvektoren wirkt, dann weiß ich alles. Ich kann daraus also ein G-Modul machen, einfach indem ich benutze, dass ich eine definierte Wirkung von G habe auf diesen Vs, aus denen alles zusammengebastelt ist. Okay, jetzt habe ich da so ein G-Modul mit dieser Dimension und behaupte einfach, dass wenn das jetzt, wenn wir eine Darstellung, dass wir jetzt wenn wir jetzt darstellen, wie G darauf wirkt, so wie ich das gerade erklärt habe, dass dann der dazugehörige Charakter genau hier ist, mit dem wir angefangen haben. Sei Delta wie zu dieser G-Wirkung Darstellung. Also so, dass die Gruppenelemente so abgebildet werden, dass sie die Automorphismen bewirken, die daher kommen, wie G auf den Bestandteilen wirkt, so wie ich das gerade erklärt habe. Wenn wir uns das hernehmen, dann ist das eine Darstellung, dazu gibt es also einen Charakter. Den nenne ich jetzt Phi Schlangen. G-gehörige Darstellung mit Charakter Phi Schlangen. Und man kann sich jetzt ja auch vorstellen, also ich weiß nicht, wenn Sie lieber an Matrizen denken, so können Sie sich das auch vorstellen. Wenn Sie jetzt eine Basis hernehmen für V, die natürlicherweise entsteht aus Basen für das ganze Zeug, und jetzt da diesbezüglich sich die Abbildungsmatrizen angucken, dann sehen Sie ja schon, dass man die zusammenbasteln kann, so aus Kästchen für die einzelnen direkten Summanden. Und das ist auch der Grund, warum, wenn man jetzt diesen Charakter hier Schlange sich anguckt und sich nochmal überlegt, wie der ausgerechnet wird, dass man dann sofort sieht, dass das ist gleich jetzt wie der Charakter Chi, mit dem wir angefangen haben. Denn dieser Charakter Chi Schlange, ist der überhaupt Chi? Nein, ich finde es Chi. Aber es macht nichts. Der Buchstabe Chi Schlange ist noch nicht weg. Kann man einfach benutzen. Okay. Nach der Konstruktion, die ich gerade erklärt habe, wie man den Charakter Chi-Schlange ausrechnet, da mit den Abbildungsmatrizen, bla bla bla, kann ich sehen, dass das genau die Summe der Lambda-I Chi ist. Denn auf diesen einzelnen Teilen in dieser Matrix mit den Blöcken kriege ich ja immer die Charaktere, die zu den Darstellungen auf den kleinen Teilen gehören. Und die kleinen Darstellungen auf den kleinen Teilen sind die Delta-Is, steht irgendwo. Genau. Die Charaktere dazu sind die Chi-I. Und deswegen kriege ich dann so oft den Charakterwert für Chi I, wie der Bestandteil da in dem Summanden vorkommt. Und die Anzahl des Lambda I, so haben wir das genau gebastelt. Das war ja ein Witz. Und das ist aber das gleiche wie Psi. Das steht irgendwo. Nähe steht.
Nirgends. Ach so, aber es ist Kranach. Das ist das da oben.
Definition von
Nein. So, jetzt haben wir alles zusammengebastelt. Bisschen mühsam. Also was ich dann nochmal genutzt habe, war das Korrelat 4,8, nämlich dass in dem Moment, wo man diese Werte beim inneren Produkt hat, man auch die Koeffizienten hat, die man braucht, wenn man Psi mit den Chi darstellt. Und das ist das, was ich jetzt da oben nochmal benutzt habe, beim zweiten Mal. Dann wische ich jetzt eine Runde.
Und wir kommen zu einem unserer Hauptsätze. Satz 4,10. Es wird ein bisschen mühsam und wir können da heute auch bestimmt nicht alles beweisen. Unter anderem, weil ich an einer Stelle schusslich war und eine Übungsaufgabe nicht
gestellt habe, die ich rechtzeitig hätte stellen müssen. Darüber muss ich nochmal nachdenken, was ich da mache. Ob ich diese parat stelle oder ob ich das als Einschub mache, muss ich nochmal gucken. Aber das habe ich vorhin erst gemerkt, dass ich vergessen habe, das in Serie 5 mit zu berücksichtigen. Das war sehr schusslich von mir.
Aber wir haben genug Übungstermine, dass wir das auch noch separat besprechen können. Das ist kein Problem, dann kann ich das da nachrichten. Denn etwas aus Serie 4 geht da gleich schon ein. An die Übungsaufgabe habe ich gedacht, aber an die anderen nicht.
Okay, Satz 4,10. Gucken wir doch erstmal, was da los ist. Da haben wir wieder unsere Generalvoraussetzung und nehmen uns die irreduziblen Charaktere her, hier 1 bis hier k. Und 2 Gruppenelemente. Und dann ist der Witz, dass wir mit Hilfe von Charakterwerten eine Formel kriegen können für die Ordnung des Zentralisators eines Elements in der Gruppe. Das ist sehr cool, dass das geht. Wenn ich also 2 Elemente habe, dann kann ich, wenn die konjugiert sind, so eine Rechenregel haben für die Ordnung des Zentralisators. Und wenn die nicht konjugiert sind, dann habe ich da eine Formel für so eine Summe von Produkten von Charakterwerten, bei der 0 rauskommt. In jedem Fall kriege ich also Informationen. Und was wir im nächsten Kapitel sehen werden, in Kapitel 5, ist, dass all diese Rechenregeln nicht nur praktisch sind nach dem Motto, ja, wenn ich da, keine Ahnung, verschiedene Infos habe und mir fehlt eine, dann kann ich da die richtige Rechenregel raussuchen und kann den Rest kombinieren oder so, sondern das wird ganz konkret dazu führen, dass wir Charakterwerte ausrechnen. Das ist später der Witz, dass man also dann Informationen über die Gruppe hat und ein paar Charakterwerte kennt und den Rest zusammen kombiniert aus solchen Formeln. Wir werden es später meisterlich können. Das ist wie so Doku. So kann man sich das vorstellen.
CC.
Ja, was steht denn da? Ein bisschen habe ich es gerade schon erzählt. Es geht um 2 Gruppenelemente und wenn die konjugiert sind, dann bekommt man, dass die Summe über die Charakterwerte von dem einen mal die Charakterwerte von dem anderen Elementkomplex konjugiert die Ordnung des Zentralisators geben. Von dem einen Element, da ist egal, welches ich nehme, denn wenn die konjugiert sind, haben die Zentralisatoren ja die gleiche Ordnung, sind sogar isomorph. Und wenn die nicht konjugiert sind, dann ist der Wert 0. Da ist einiges zu tun, das ist kein einfacher Satz. Und ich habe in die Notizen schon ein bisschen Notation geschrieben, die ich einfach verwenden möchte. Ich möchte also gern die Notation da mit den irreduziblen Charakteren hernehmen, Chi 1 bis Chi K. A und B sind sowieso klar, die habe ich mir hergenommen. Dann weiß ich ja auch, dass die Anzahl der irreduziblen Charaktere dasselbe ist wie die Anzahl der konjugierten Klassen. Ich kann also jetzt den konjugierten Klassen auch noch Bezeichnungen geben. Es sind K Stück. Und als Vertreter, also als Elemente, die ich als Repräsentant nehmen kann, habe ich mir dann X1 bis XK hergenommen. Dann, gleiches Spiel wie gerade, finden wir ja zu jedem oder gehört zu jedem irreduziblen Charakter eine irreduzible Darstellung. Dann kann ich mir wieder einen einfachen G-Modul hernehmen, der das irgendwie realisiert. Dann kann ich wieder die Dimensionen bezeichnen. Und dann, und das ist jetzt neu, deswegen bin ich auch froh, dass es in den Notizen schon steht, dann gibt es so eine kanonische Art, einen Algebren-Homomorphismus vom Zentrum der Gruppenalgebra CG zu basteln, in den Körper der komplexen Zahlen. Und diese Möglichkeit haben wir gesehen in Übungsaufgabe 6 von Serie 4, Teil C. Diese Dinger hießen Psi, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt haben wir für jeden irreduziblen Charakter einmal so eine Konstruktion. Deswegen kriegen die dann auch entsprechende Namen. Psi 1 bis Psi K. Jedes dieser Psis soll so gebastelt sein, wie das in der Übungsaufgabe vorkam. Und ich bin echt froh, dass ich das jetzt nicht alles noch an die Tafel schreiben muss. So, was noch? Wir haben jetzt dieses ganze Setup mit den Modulen, mit den Darstellungen, mit den Psis. Ah, genau. Und dann gibt es noch die Koeffizienten mit den Klassensummen. Wir haben uns ja überlegt, das ist schon lange her, das war in Kapitel 2, da haben wir uns überlegt, dass die Klassensummen eine Basis bilden für das Zentrum der Gruppenalgebra. Insbesondere kann ich also, wenn ich zwei Klassensummen hernehme und die multiplizieren, dann kann ich das, was da rauskommt, auch wieder darstellen als Linearkombination mit den Klassensummen. Und das habe ich hier auch direkt noch benutzt und habe also den Koeffizienten kanonische Namen gegeben. Das ist auch was, was in der Literatur totaler Standard ist, diese Klassensummenkoeffizienten irgendwie. Die habe ich mit Lambda bezeichnet. Wenn ich also Gruppenelemente habe, x, g und h, dann bezeichne ich mit Lambda von x, g und h die Koeffizienten, die ich brauche, um das Produkt der Klassensummen von g und h darzustellen mit Hilfe der Klassensummen von x1 bis hin zu xk. Das heißt, die Reihenfolge ist da auch wichtig. So, der erste Koeffizient ist der zu diesen Basisklassensummen sozusagen gehört, zu dieser Notation. Der zweite ist der von der Klassensumme, die links steht, und der dritte der von der Klassensumme, die rechts steht im Produkt. Und dann habe ich extra noch darauf hingewiesen, dass diese Koeffizienten zwar von den konjugierten Klassen abhängen, es ist also wichtig, da auf die Reihenfolge zu achten, aber ob ich jetzt den einen Vertreter nehme aus der konjugierten Klasse oder den anderen, das ist egal. Denn die Klassensummen hängen ja nur von der Klasse ab, nicht von den einzelnen Leuten. Ich kann ja die Reihenfolge bei der Summe verändern, ich kann einen anderen Repräsentanten nehmen, das ist völlig egal. Und das ist wichtig nachher, wenn wir mit den Lambdas rechnen. Soweit erstmal. Bevor ich jetzt durch diese Schritte durchgehe und die einzelnen Beweise erkläre und dann auch wieder mehr an die Tafel schreibe, wollte ich einmal fragen, ob es zu der Notation Fragen gibt, die wir da jetzt eingeführt haben. Das ist jetzt ziemlich viel. Und vieles davon ist Standard, das haben wir jetzt schon ganz oft gemacht. Aber diese Psis sind halt neu. Das kam jetzt in der Übungsserie dran, besprechen wir morgen. Und dieses mit den Klassensummen ist auch insofern neu, als wir mit denen jetzt eine Weile nicht gearbeitet haben, jedenfalls nicht so explizit. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir damit klarkommen. So. Schritt 1. So, da behaupte ich, dass wenn wir zwei von diesen Vertretern nehmen, der konjugierten Klassen, also xi und xj, und dann die Klassensummen multiplizieren, dass wir dann da so eine Formel bekommen, wie man das Produkt ausrechnen kann, wo irgendwie wo man über Klassensummen und mit passenden Koeffizienten mit diesen Lambdas und dann noch mit der konjugierten Klassenlänge invertiert, bla bla bla, irgendwas ausrechnen kann. Das ist also eine Formel, eine relativ explizite Formel für das Produkt von zwei Klassensummen. Das ist meine erste Behauptung, das ist Schritt 1.
Und ich schreibe jetzt an die Tafel nur die Beweise für diese einzelnen Schritte. Die Schritte selber, die stehen ja, oder was da behauptet wird, das steht ja in den Notizen. Und ich möchte gerne damit anfangen, dass ich einfach nur einsetze, wie diese Lambdas definiert sind für diese Klassensummenproduktdarstellung. Ich fange also jetzt an mit der Klassensumme von xi mal Klassensumme von xj. Und wenn ich jetzt erstmal nur einsetze, wie diese Lambdas definiert sind, oben, das steht ja oben in der Notation, dann weiß ich jetzt, das ist ein Element des Zentrums der Gruppenalgebra. Ich kann es als Linearkombination schreiben mit den Basiselementen, also mit diesen Klassensummen. Und dann kriege ich eine Darstellung, i läuft von 1 bis k. Und die Koeffizienten sind ja genau wie Lambdas. Deswegen kann ich jetzt hier jeweils schreiben, Lambda, jetzt muss ich die Reihenfolge richtig machen. Ich nehme hier kein i, weil vorne i steht. Ich nehme ein l. Das heißt, das Element hier am Anfang muss dann ein xl sein. Und dann habe ich xi, xj das sind die Koeffizienten jeweils mal Klassensumme von xl, dem was vorne steht. So, das ist einfach nur das Einsetzen der Koeffizienten und wie die definiert sind. Vorne steht immer das, worauf sich das bezieht, also quasi zu welchem Basisvektor man gehört, wenn man so will. Und dann kommen die beiden, die hier vorne stehen für die Multiplikation. So, dann habe ich erstmal nur das. Das ist die Definition der Lambda. Oh, stimmt die Indizes? Das ist ein L, das ist ein K, das scheint zu stimmen. Ja. Okay. Wenn ich mir das jetzt mal so ausgeschrieben vorstelle, das schreibe ich jetzt nicht an, aber wie sieht das ausgeschrieben aus? Dann gehe ich jetzt da die Klassensummen nochmal durch. Und das heißt, dass wenn ich hier diese Klassensummen so durchlaufe, x1 bis hin zu xk, dass dann da irgendwo unterwegs auch mal xi und xj vorkommen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob das das Gleiche ist oder verschiedene. Aber irgendwie kommen die unterwegs mal vor. Das ist vielleicht noch wichtig, sich zu merken an der Stelle. Die Klassensummen sind aber gleich, wenn die Elemente zueinander korrigiert sind. Sodass wir also jetzt, wenn wir die Summe bilden, ich schreibe es erstmal hin, wenn ich jetzt mal über alle E aus G laufe und dann die Linearkombination mache, so, wenn ich einfach nur das mache, wenn ich also einfach diese Klassensummen hier durchlaufe und dann so eine Linearkombination hinschreibe, dann ist das das Gleiche. Kurz überlegen. Ich laufe über alle Gruppenelemente. Das heißt, ich laufe durch alle konjugierten Klassen und ich laufe, also, ich habe so ein inneres Bild tatsächlich. Ich fange an bei einem Gruppenelement, normalerweise bei einem neutralen Element, das hat sowieso seine eigene konjugierte Klasse. Das heißt, das habe ich da einmal und nichts anderes ist dazu konjugiert. Das heißt, dann habe ich da einmal so eine Klassensumme und dann bin ich fertig. Und wenn ich jetzt weiterlaufe in der Gruppe, dann kann es ja passieren, dass da Elemente kommen, die eine große konjugierte Klasse haben. Die kommen hier dann mehrmals vor. Die Klassensumme ist immer dieselbe, dementsprechend auch der Koeffizient, aber ich zähle die in dieser Summe dann ja mehrmals. Die kommen mehrmals vor. Und wie oft kommen sie vor? Länge der konjugierten Klasse. So, ich versuche jetzt also diese Summe irgendwie anders zu schreiben und mir dabei vorzustellen, wie ich durch die Gruppe laufe und wie ich quasi immer so eine konjugierten Klasse zur Zeit ablaufe. Und dann zähle ich immer mit. So, wie oft habe ich da jetzt den gleichen Summanden? Das ist die Idee für das Umschreiben, was ich jetzt mache. Das ist also jetzt die Mächtigkeit oder Länge der ersten konjugierten Klasse mal der Koeffizient, der dazu gehört, und das ist jetzt der für g gleich x1, und dann ist xj Klasse x1 plus und so weiter. Wie oft mache ich diesen Spaß? Ich mache den so oft, bis ich bei der letzten konjugierten Klasse angekommen bin. Das ist xk hoch g. Nochmal zur Erinnerung, die Anzahl der konjugierten Klassen ist das gleiche wie die Anzahl der irreduziblen Charaktere, deswegen ist es wirklich dieses k. Welcher Koeffizient gehört dazu? Dazu gehört jetzt Lambda von xk, xi, xj, mal Klassensumme von xk. Entschuldigung, das ist eben ein bisschen klein geworden, hier steht Klassensumme von xk. So, das ist rausgekommen dadurch, dass ich diese Summe so organisiert habe, dass ich durch die einzelnen konjugierten Klassen immer so nacheinander durchgelaufen bin. Okay, und jetzt starren wir einmal. Jetzt muss ich hier irgendwas hinhalten, wo steht, was wir zeigen wollen, denn ich habe das Gefühl, dass es da schon ist. Jetzt steht es da, denn wenn ich jetzt hier durchlaufe und dann immer mit den Inversen davon, also von diesen Längen multipliziere, dann kommen die Produkte raus. So ist jetzt nur noch ein Umform. einfach nur einmal hinsortieren mit dem, mit diesen Koeffizienten und dann den Invers dazu.
Dann kommt Schritt 2. Und Schritt 2 ist der, den ich jetzt beherzt auslasse, weil das der ist, wo ich dachte, dass wir da etwas in einer Übungsaufgabe machen würden, aber das haben wir dann nicht, noch nicht. Und wenn ich jetzt versuche, das so zu machen, dass dann nur eine Lücke bleibt an der Stelle, wo die Übungsaufgabe reingeht, ist es, glaube ich, verwirrend. Deswegen habe ich beschlossen, Schritt 2 einfach jetzt nicht zu machen, sondern nachzureichen. Schritt 2 wird nachgereicht, muss auch überlegen, wie. Kann sein, das wäre ein bisschen blöd. Theoretisch könnte sein, dass ich einfach bis zur allerletzten Vorlesung warte, wo wir dann ja noch zur Extrazeit eingeplant haben, um noch Fragen zu klären. So, und es kann sein, dass ich dann einfach sage, okay, da besprechen wir das, was eigentlich eine Übungsaufgabe sein sollte und ich greife diesen Schritt 2 danach. Oder ich formuliere es wirklich noch als Übungsaufgabe, sodass dann zum Beispiel Leute, die noch was brauchen oder so, das noch machen können, wir besprechen es in der Übung und dann reiche ich in der Vorlesung den Schritt 2 nach. Aber das muss ich mir noch überlegen. Jedenfalls werde ich das nicht vergessen, sondern es wird irgendwann noch kommen. Nochmal kurz gucken, was in Schritt 2 passiert. Da behaupten wir, dass, ja, das ist krass, wir haben da zwei Gruppenelemente, gucken uns die konjugierten Klassenlängen an, multiplizieren das dann noch mit Charakterwerten und behaupten, dass man das als irgendeine komische gewichtete Summe schreiben kann mit Charakterwerten, wo x über alle Gruppenelemente läuft. Das ist also eine, ja, das ist auch wirklich Arbeit. Da müssen wir ein bisschen was machen, das möchte ich jetzt nicht improvisieren ohne diese Aufgabe dazu. Hat was zu tun mit Serie 4, Aufgabe 6, aber ja, möchte ich jetzt nicht hierher leiten. Stattdessen möchte ich über Schritt 3 sprechen. Schritt 3 ist nämlich wieder ein bisschen übersichtlicher. Da haben wir jetzt die Elemente A und B, die wir auch in der Behauptung stehen haben. Und wir berechnen, dass wenn man die Charakterwerte nimmt, über alle irreduzierbaren Charaktere und multipliziert und dann noch mit den konjugierten Klassenlängen multipliziert und das alles aufsummiert über die konjugierten Klassen, beziehungsweise über die irreduzierbaren Charaktere, dass man dann ein Produkt bekommt, wo die Gruppenordnung vorkommt und der Klassensummenkoeffizient für 1 und A und B. So, da setzen wir ein, was in Schritt 2 steht. Wir setzen also in diese Formel, die wir jetzt noch nicht gezeigt haben, setzen wir A und B ein und gucken dann, das schreibe ich in der Geschwindigkeit erstmal. Also Schritt 2. Nochmal, muss ich da noch mehr zu erklären? Also da steht ja irgendwas für alle G und H aus G. Insbesondere kann ich da A und B einsetzen. Wenn ich das mache, dann habe ich also da stehen Länge der Klasse von A mal Länge der Klasse von B mal Chi I von A mal Chi I von B gleich. Und dann kommt irgendein Zeug. Und das ist eine Gleichung, die ich habe für jedes I. Das heißt, das kann ich für jeden irreduziblen Charakter Chi I einmal machen. Okay.
Schritt 2 ist die Summe K von 1, ups, ist nicht gut, K ist die Anzahl, die Summe I mit 1 bis K, wie gesagt, für jedes I können wir das einmal machen und dann können wir aufsummieren, ist das Produkt. Nehme und aufsummiere, dann setze ich jetzt für jedes I ein, was in Schritt 2 steht. Und für jedes I ist das dann immer MI mal der entsprechende, mal die Summe über die entsprechenden Klassensummenkoeffizienten. Summe aus G, X aus G habe ich geschrieben, X aus G, über die Lambda X B, A und B deshalb, weil wir auf der linken Seite A und B haben, multipliziert mit I von X, das X, was hier läuft. Und hier habe ich erstmal nur eingesetzt. Also nochmal, hier laufe ich von 1 bis K und für jeden einzelnen Summanden steht hier etwas, was da jeweils mit der linken Seite übereinstimmt wegen Schritt 2. Ich habe den also für jedes I benutzt und dann die Summe noch drin. Und jetzt möchte ich da noch eine Umformung machen. Man könnte jetzt ja noch die Summation umorganisieren. Traue ich mich, das da noch hinzuschreiben? Ich mache das mal ein bisschen kleiner, Sie müssen mir sagen, ob Sie das noch lesen können. Denn ich könnte jetzt ja, also was ich im Hinterkopf habe, ist, dass man ja hier das i hat, mi, und hier hinten dieses i von x, und ich würde jetzt gerne die Summe umorganisieren und über die Gruppe definieren mit diesem Koeffizienten und dann über diese Produkte mi mal i von x summieren. Und wir sehen dann gleich, warum. Kann man es noch lesen? Ja, ist das okay? So klein. So, dann gucken wir gleich mal weiter. Was waren eigentlich die MI nochmal? Die haben wir jetzt noch nicht benutzt. Die MI waren die Dimensionen der einfachen Modulen VI, die zu den Charakteren Chi 1 bis Chi k gehören. Okay, und das so hinzuorganisieren hat auch tatsächlich dann gleich einen tieferen Grund. Wir können jetzt ja mal, also diese Chi sind Charaktere, die Mi sind Dimensionen, also irgendein 0 oder was Größeres, auf jeden Fall nicht negative ganze Zahlen. So dass ich da also eine Linearkombination hinschreiben kann, Summe über die n, i mal chi, wo ein Charakter rauskommt. Das wissen wir aus dem vorherigen Resultat. Und den nenne ich jetzt chi. Das ist die Summe über 1 bis k über m, i mal chi. Und dann wissen wir aus dem letzten Lemma 3.11, ach nein, also gut, wir wissen sowieso, dass es ein Charakter ist, aus dem Resultat, das war in Kapitel 4, nicht 3. Was war denn das? War das Lemma 4.9?
Genau, das war Lemma 4.9, und zwar Teil C.
Aber es ist noch besser, wir wissen ja noch mehr. Das ist doch genau der reguläre Charakter, diese Summe. Ah, okay. Steht auch irgendwo, ich muss gleich mal gucken. Wo stand das? Lemma 3.11 steht bei mir. Das wäre gerade okay. 3.11. Und ja, was kann man jetzt machen? Man kann den Grad ausrechnen und solche Sachen. Was ist, wenn ich da das 1-Element einsetze? Hier 1G. Muss ich da aber auch zu viel rechnen? Eigentlich kann man da ja hingucken. Wenn ich Chi von 1-Element ausrechne, dann habe ich hier überall immer die 1 eingesetzt und Chi I von 1-Element ist ja dann jeweils der Grad von Chi I. Und das ist MI, denn der Grad ist, das haben wir uns auch irgendwann überlegt, ist die Dimension des Raums. Kann man sich auch zu Fuß überlegen, wenn man nochmal überlegt, was ein Charakter macht. Da gehen wir einfach da gehen wir eine Abbildungsmatrix durch und rechnen die Spur aus und wir machen es hier für die identische Abbildung. Also so nehmen wir so viele Eisen auf, wie die Größe der Matrix angibt. Das ist die Dimension des Vektorraums. Also haben wir da die Summe über die mi Quadrat stehen. Das habe ich jetzt nur erzählt und nicht hingeschrieben. Und das ist die Gruppenordnung. Das war auch ein vorherigen Lemmata, nämlich Teil 17, Teil B. Also das erste Gleichheitszeichen haben wir uns zu Fuß überlegt, wir haben die 1 eingesetzt und haben uns überlegt, was die evolutionären Charaktere auf der 1 jeweils machen. So sind wir darauf gekommen und dass es die Gruppenordnung ist, das steht in den Lemmata. Gut, worauf wollen wir hinaus? Wir wollen hinaus auf das hier links. Sodass ich also jetzt gerne verstehen möchte, hier auf der rechten Seite, hier, wenn ich da so Rummelmeile einsetze, was da passiert. Und wir haben jetzt ja gerade das neu geschrieben. Anstatt dieser Summe, wo ich dann immer x einsetze, kann ich auch einfach diesen regulären Charakter chi nehmen und dann da jeweils x einsetzen. Die Frage, die wir jetzt also beantworten müssen, um weiterzurechnen, ist, was macht der reguläre Charakter chi mit diesem Gruppenelement x? Das ist die Frage.
Okay, der Charakterwert von den Elementen ist die Spur der Abbildungsmatrix, die zu diesem Element gehört, aber dafür müssen wir uns nochmal erinnern, wie das Element wirkt. Das ist der reguläre Charakter, der gehört also zur regulären Darstellung und da wirken die Gruppenelemente, indem man sie nimmt und von rechts damit multipliziert. Was für eine Abbildungsmatrix gehört jetzt dazu? Oder wie wirkt sie? Wir multiplizieren von rechts. Es reicht ja, wenn wir uns angucken, was auf einer Basis passiert. Die Gruppenelemente aus G bilden eine Basis für den Vektorraum. Jetzt gucken wir mal, was macht denn so ein Element X aus der Gruppe bei dieser regulären Wirkung mit den Basisvektoren? Ich quatsche jetzt kurz, bevor ich das entscheide. Also, wir haben da diese Gruppenelemente. So, das sind unsere Basisvektoren. Jetzt kommt ein festes Gruppenelement, das nehmen wir und wir multiplizieren eins von rechts damit. Was passiert? Na, es ist eine Gruppe, das heißt, wir bleiben irgendwie in der Menge, aber es wird permutiert. Und tatsächlich ist das einzige Gruppenelement, das bei dieser Art der Wirkung irgendwas festlässt, das Einzelelement. Ansonsten wird da immer sich was verändern. Multiplikation von rechts mit einem Gruppenelement verändert die Gruppenelemente. Sodass es da also keine Fixpunkte gibt. Und das heißt, dass wir da nicht den Eigenwert 1 sehen können oder so. Also das sagt uns was über die Abbildungsmatrix. Darauf nicht hinaus. Das sagt uns was über die Abbildungsmatrix. Und ich behaupte, dass die Abbildung jeweils, die da bewirkt wird, immer eine Abbildungsmatrix hat mit Spur 0, sodass der Charakterwert da immer 0 ist. Das einzige Gruppenelement, bei dem das nicht so ist, ist das Einzelelement. Die Wirkung von G auf die Wirkung von G, ich schreibe mal die zu Chi, also zum regulären Charakter gehört, ist die Multiplikation von rechts. Und deshalb, ich schreibe mal da wieder, gilt für alle Gruppenelemente, das Gruppenelement ist 1. Also nochmal, was man sich da überlegen muss, ist, was auf dieser festen Basis, mit der wir die ganze Zeit arbeiten, also auf den Gruppenelementen selber, passiert. Da passiert eine Permutation, die dafür sorgt, dass der einzige Vektor, der festgelassen wird, stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Es ist nicht der einzige Vektor, der festgelassen wird, der Nullvektor. Wenn ich die Summe über alle Basiselemente bilde zum Beispiel, das muss nicht Null sein, das wird auch festgelassen. Aber wenn ich in die Abbildungsmatrix gucke, dann kann ich sehen, dass die Spur Null ist. Das ist eine Besonderheit bei der regulären Wirkung, dass man da so viel weiß. Das hat was damit zu tun, dass man eben weiß, wie eine Gruppe durch Multiplikation von rechts auf sich selbst wirkt und dass das sehr speziell ist. Ich wollte gerade noch was anderes sagen. Na gut, ganz viele dieser Charakterwerte sind also 0. Wenn wir jetzt nochmal da oben hingucken, hier hinten steht ja im Prinzip chi von x. Und ich laufe über alle Gruppenelemente. Und immer dann, wenn das Element da vorne nicht das Einzelelement ist, dann steht hier hinten eine 0, dann fällt der komplette Summand. Die einzige Stelle, an der das nicht passiert, ist die, wo ich hier für x das Einzelelement der Gruppe habe. Und dann habe ich da hinten irgendwas anderes stehen, müssen wir gleich mal gucken. Also,
glaube, ich schreibe es am besten nochmal ab. Summe, wo ich über i von 1 bis k laufe, von a mal b mal Länge der Klasse von a mal Länge der Klasse von b gleich. Und jetzt möchte ich das alles nicht nochmal abschreiben, sondern möchte hier direkt einsetzen, was da steht. Und dann bleibt nur eins einmal übrig, nämlich Lambda von 1 Element von b b, denn das ist der einzige Summand, für den da hinten nicht 0 steht. Und was wird hier hinten aus dem Teil? Daraus wird Chi vom 1 Element. Das wissen wir auch, das können wir auch einsetzen. Das ist die Gruppenordnung. Ich habe das Gefühl, wir sind dann gleich fertig. Ja, genau. Ja, wunderbar. Dann steht es da. Lambda mal 1 Element. Lambda also der Koeffizient vom 1 Element für a und b mal Gruppenordnung. Da habe ich jetzt einfach nur von da oben eingesetzt. Und das ist das Ergebnis, was wir für Schritt 3 zeigen wollen. Jetzt gucke ich mal nach der Zeit.
Wir haben noch Zeit, also werde ich jetzt einmal wischen.
Es wäre phänomenal, wenn wir den Satz einfach fertig werden.
Jedenfalls abgesehen von Schritt 2, das wäre Grund für sehr große Freude bei mir. Dann können wir nämlich über Charakter reden. Denn überhaupt in Schritt 4 zu tun? Gucken wir doch mal. Das ist so ein Kriterium, wann so ein Klassensummenkoeffizient für 1, 0 ist. So, wir behaupten da, dass wenn man so ein Lambda von 1ab ausrechnet, so ein Koeffizienten, das dann da 0 rauskommt, falls das Inverse von b nicht zu a konjugiert ist, und wenn das doch zu a konjugiert ist, dann kommt da als Ergebnis die Länge der konjugierten Klasse von a raus. Okay, wie machen wir das?
Na, da steht genau dann. Okay, also fangen wir an damit, dass dieser Koeffizient 0 ist und gucken, was passiert. Was steht da? Lambda von 1 ab. Lambda 1 ab gleich 0. Naja, das sagt uns doch jetzt irgendwie ganz viel Zeug. Also man könnte jetzt irgendwie einsetzen in den vorherigen Resultaten, die wir schon hatten, und kriegt dann irgendwas raus. Dann wird irgend so eine Summe zu 0. Wir können aber auch nochmal ganz elementar überlegen, was hier steht, also was dieses Lambda bedeutet. Wie war denn das nochmal? Dieses Lambda ist der Koeffizient. Ich fange anders an. Wenn wir die Klassensumme von a mit der Klassensumme von b multiplizieren und das dann darstellen in der Basis aus Klassensummen, die wir haben für das Zentrum der Gruppenalgebra, dann haben wir da Koeffizienten an jedem dieser Basisvektoren, also an jeder Klassensumme. Und es gibt eine Klassensumme, die zum 1-Element gehört, weil das 1-Element alleine, also weil es eine konjugierte Klasse repräsentiert. Und dieses Lambda hier ist der Koeffizient, der dabei steht. Anders gesagt, wenn wir die Klassensumme von a und die Klassensumme von b multiplizieren und dann so eine Darstellung hinschreiben, dann wird dabei der Basisvektor, der zur Klassensumme von 1 gehört, nicht gebraucht. Da steht der Koeffizient 0. So stelle ich mir das jedenfalls gerade vor. Das 1-Element kommt in dieser Summendarstellung nicht vor. Und jetzt möchte ich kurz überlegen, was es mit der Konjugation von a und b hoch minus 1 zu tun hat. Und da mache ich mal Schnellzettel. Also angenommen, b hoch minus 1 wäre zu a konjugiert. Dann heißt das ja, dass wenn ich jetzt die Klasse, wenn ich das jetzt bilde, a ist a, dann heißt b b hoch minus 1 liegt da drin, das heißt, es hat die gleiche Klassensumme, also kann ich hier stattdessen b hoch minus 1 schreiben. Und das liegt da drin, genau, also kann ich das so schreiben. Und dieses Pärchen würde jetzt ja den Beitrag 1 liefern. Denn in dieser Klassensumme hier kommt b hoch minus 1 selber vor. In dieser Klassensumme von b kommt b vor, denn b ist ja zu sich selber konjugiert. Das heißt, wenn ich diese Klassensumme mal wirklich hinschreibe und wenn ich diese Klassensumme auch wirklich hinschreibe und das alles mal so ausmultipliziere, dann kommt in der ersten Summe irgendwo b hoch minus 1 vor, in der zweiten Summe kommt irgendwo b vor und beim Produktausrechnen stoße ich auf das Produkt b hoch minus 1 mal b. Das sind Gruppenelemente. Deren Produkt ist dann das neutrale Element. Das heißt, es steht da. Das heißt, es muss in der Darstellung mit der Basis vorkommen. Tut es aber nicht. Steht da hinten. Der Koeffizient ist 0. Also kann diese Kombination, und tatsächlich nicht nur für b hoch minus 1 und b, sondern für irgendwelche Elemente, kann diese Kombination nicht vorkommen, dass in der einen Klassensumme das eine Element steht und in der anderen Klassensumme das Inverse dazu. Das passiert hier jetzt einfach nicht. Ergibt es Sinn? Ich glaube, diese Erklärung ist sinnvoller, als wenn ich das jetzt ganz lange als Text hinschreibe. Ich schreibe was Kurzes hin. Mit der Kombination von b hoch minus 1 und b. Kommt dieses Produkt vor und das ist das Einzelelement. Das heißt, es steht da und kommt dann irgendwie vor. Okay, was ist also da nicht? Aha, war das nicht in eine Richtung? Wenn das 0 ist, dann liegt b hoch minus 1 nicht in dieser konjugierten Klasse und das war die eine Richtung. Die andere Richtung ist, dass ich jetzt damit anfange, dass dieser Koeffizient die Länge der konjugierten Klasse von A ist. So, das ist also die andere Möglichkeit. Und dann will ich jetzt zeigen, dass dann b hoch minus 1 zu A konjugiert ist. Und wie machen wir das jetzt? Na, dann könnte man sagen, naja, gleiche Idee, wenn ich diese Klassensumme multipliziere, dann sagt mir ja das, was hier steht, welcher Koeffizient da für diese Klassensumme steht und dieser Koeffizient ist jetzt genau Länge der konjugierten Klasse. Also taucht 1 auf, also die Klassensumme von 1, und das ist ja dasselbe wie das Einzelelement selber, weil das Element alleine in dieser konjugierten Klasse ist. Also taucht das hier mit diesem Koeffizienten auf. Und das heißt, oh, das ist jetzt eine Weile her, ich nutze das gleiche Bild wie vorhin. Ich stelle mir wieder vor, dass ich diese Klassensumme wirklich hinschreibe als Summe. Und diese auch. Und dann gucke ich wieder, was ist, wenn ich das ausrechne. Dann habe ich ja diese einzelnen Produkte. Und ich zähle ja quasi, also mit diesen Koeffizienten zähle ich ja quasi, wie oft ein Pärchen, das ich so kombinieren kann, also ich zähle ja, wie oft ein Bestandteil der Summe hier multipliziert mit einem Bestandteil der Summe hier das Einzelelement ergibt. Und ich sehe jetzt da, das passiert genauso oft, wie es wie die Anzahl der Elemente uns sagt, die in der konjugierten Klasse von A liegen. Also nochmal, es gibt Länge der konjugierten Klasse von A mal den Beitrag 1g und das heißt, dass es so viele Kombinationen von Summanden gibt, einer von links, einer von rechts, die ich dann multipliziere und die da einen Beitrag geben. Dafür muss man sich tatsächlich immer noch mal vorstellen, wie dieses Produkt aussieht. Mir hilft das jedenfalls. Ich stelle mir das dann wirklich hier als Summe vor, stelle mir diese Kombination vor, immer einen von hier, einen von dort, wie ich die so ausrechne. Und jetzt muss es halt Länge der konjugierten Klasse von A mal passieren, dass da ein Element rauskommt als Produkt, was zum Beitrag 1 Element gehört, zu diesem Basisvektor. Wie schreibe ich das hin? Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es. Es gibt dann genau ja, so viele Paare, also Pärchen, wo halt der eine Summand von hier kommt und der andere von hier. Also ein konjugiertes von A, ein konjugiertes von B. So schreibe ich es vielleicht einfach. Genau so viele Paare gehen da aus der Klasse Kreuz. Der Klasse so, dass es ein Beitrag über der zu 1 gehört, also so, dass G mal H das 1 Element ist. Denn das 1 Element ist ja allein in seiner konjugierten Klasse. Also ist das das einzige Element, wozu man da konjugiert sein kann. So. Das war. Okay, das geht. Das ist ein Satz, der das erklärt, was ich gerade, oder zusammenfasst, was ich gerade erzählt habe. Das ist nicht so schlimm, das geht. A ist ein Gruppenelement, liegt in seiner eigenen konjugierten Klasse. Dementsprechend ist diese Klasse nicht leer und die Anzahl der Elemente hier ist mindestens 1. Insbesondere gibt es mindestens ein solches Pärchen hier, wo 1 rauskommt. Dann nehme ich mir das mal her. Insbesondere existieren und ich muss kurz gucken, wie die heißen. Insbesondere existieren G aus der Klasse von A, H aus der Klasse von B, so dass G und H gleich 1 ist. Wie gesagt, das Argument ist, es gibt so viele, wie diese Zahl angibt und diese Zahl ist mindestens 1. Also gibt es das. Und wenn ich das jetzt hier einmal anders hinschreibe, G mal H ist das 1-Element, also ist G das gleiche wie H hoch minus 1. G liegt in dieser Klasse. Wenn das gleiche ist wie H hoch minus 1, dann liegt also H hoch minus 1 in dieser Klasse. Wir haben also jetzt H in der Klasse von B und H hoch minus 1 in der Klasse von A. Möchte ich das schreiben? Ja. H hoch minus 1 in der Klasse von A. Genau. Das heißt jetzt, dass ich das so schreiben kann, dass man das sieht. Also einerseits kann ich jetzt H minus 1 schreiben als A konjugiert mit irgendwas und ich kann aber ja auch H schreiben als B konjugiert mit irgendwas. Und konjugieren und invertieren vertragen sich. Was möchte ich jetzt machen? Ich möchte erstmal das machen, dafür brauche ich ein konjugierendes Element. Das Trick, okay. Ich bin sicher, der Trick ergibt Sinn. Das konjugierende Element heißt nicht x, sondern x hoch minus 1. Wir werden bestimmt gleich sehen, warum. Ja, ich glaube jetzt mal kurz meine eigene Notation. X aus b ist so, dass h gleich b hoch x hoch minus 1 ist. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, nicht, dass ich mich hier verschrieben habe. Komisch war.
Ach so, ist noch Zeit. Ja, dann darf ich mir vielleicht hier kurz einen Moment zum Nachdenken nehmen.
Entschuldigung. Ich will nicht anfangen, da was auszurechnen und dann merken, dass es nicht klappt. Mit der Notation. Irgendwie ist das seltsam, ja. Und invertieren und konjugieren sind vertauschbar, weil Konjugation im Gruppenautomorphismus bewirkt. Das ist A minus 1 hoch x. Und H hoch minus 1 liegt in der Klasse von A. Das ist dazu konjugiert, liegt also auch in der Klasse von A. Ja, das heißt, ich habe mich jetzt erfolgreich selbst verwirrt, aber was ich rechnen wollte, stimmt. Schreiben wir jetzt nochmal ordentlich auf. Dann, was soll ich machen? Ich will ja was über D hoch minus 1 sagen. So, b hoch minus 1 ist, ich starte kurz auf diese Gleichung. Ich komme auf h, indem ich b mit x hoch minus 1 konjugiere. Jetzt konjugiere ich beide Seiten nochmal mit x, dann steht da h hoch x gleich b. H hoch x hoch minus 1 ist also b hoch minus 1. Und da habe ich einfach diese Gleichung genommen, nochmal mit x konjugiert und dann invertiert. Und das ist jetzt, habe ich gerade erklärt, wegen Automorphismus, bla bla bla, ist das dasselbe wie h hoch minus 1 konjugiert mit x. Und h hoch minus 1 liegt in der Klasse von a. Also liegt auch das Konjugierte mit x in der Klasse von a. Und das ist die eine Richtung, denn wir wollten in Schritt 4 ja zeigen, wenn der Koeffizient von lambda für 1a und b diese konjugierten Klassenlänge ist, dann liegt b hoch minus 1 in der Klasse von a. Das haben wir jetzt gemacht, das war die eine Richtung. Und wir gucken uns die andere Richtung auch noch an. Sei umgekehrt. Lambda, nee, sei umgekehrt. B hoch minus 1 in der Klasse von a. Und dann möchte ich jetzt zeigen, dass dieser Koeffizient so ist, wie es da steht. Und dann zählen wir wieder, wie das ist mit dem, also das ist im Prinzip rückwärts gedacht, das Argument von vorhin. Wenn b hoch minus 1 in dieser Klasse liegt, dann heißt das ja, dass wenn ich diese Klassensumme und die von b multipliziere, dass dann da in der Klassensumme von b das b auftaucht als Summand und in der Klassensumme von a taucht b hoch minus 1 auf. Das heißt, dass ich wieder diese Situation habe, dass ich da b hoch minus 1 und b kombiniere und dass dann die 1 rauskommt und deswegen irgendwie vorkommt und ich dafür einen Koeffizienten brauche. Das heißt also, dass da beim Ausrechnen der Klassensumme 1 vorkommt und das heißt, dass dieser Koeffizient hier schon mal nicht 0 sein kann. Und ja, das haben wir uns vorhin genauso schon überlegt, dass dieser Koeffizient nicht 0. Gleichzeitig ist es aber ja die Anzahl, das ist wieder die Argumentation von vorhin, das ist doch die Anzahl der Pärchen, wo das eine Element dazu konjugiert ist und das andere dazu und wo das Produkt 1 ergibt. Hatten wir vorhin auch schon. Und die Anzahl dieser Pärchen, behaupte ich jetzt, ist genau die Länge der Klasse von A. Weiter ist. Weiter ist dieser Beitrag genau die Anzahl ich weiß jetzt auch, wie ich das erkläre, ich habe noch eine Idee, was ich noch dazu sagen kann. Weiter ist das genau die Anzahl der Paare aus A und B hoch G denen oder für die B hoch minus 1 liegt hier drin und dann habe ich dazu den Partner B in der anderen Klasse. Umgekehrt ist dann A hoch minus 1 in der Klasse B hoch G. Also die gehören ja jetzt zusammen. Das heißt, ich gehe einfach die Klassensummen durch und jedes Mal, wenn ich da so ein Element habe, so einen Summanden, dann finde ich das Inverse dazu in der anderen Klassensumme. Einfach wegen dieser Beziehung hier. A und B sind ja die Vertreter. Wenn jetzt das Inverse von dem anderen hier drin liegt, dann kann ich durch Konjugation sehen, dass ich jedes Mal da das Inverse in der anderen konjugierten Klasse finde. Konjugation und Invertieren vertragen sich ja. Ich fange also mit dem ersten Element an, finde das Inverse da drüben, dann gehe ich zum zweiten, da komme ich durch Konjugation hin. Das Inverse auf der anderen Seite finde ich dann, indem ich das von vorher nehme und konjugiere. Das heißt, so gehe ich da einfach durch und finde dann zu jedem Element das Inverse in der Gruppe in der anderen konjugierten Klasse. Und das heißt, dass ich da genau so viele solche Kombinationen finde, wie es Elemente in der Klasse gibt. Denn jedes Mal finde ich ja auf der anderen Seite, in der anderen Klassensumme, das dazu passende Inverse an genau einer Stelle. Und wie oft passiert das? Na, so oft, wie ich da Summanden ablaufe. Und die Anzahl der Summanden, die ich ablaufe, ist ja genau in dieser Summe die Länge der konjugierten Klasse. Das heißt, sehr viel erzählt, aber ich sehe es vor mir. Ich weiß nicht, sehen Sie es auch vor sich? Ich laufe in meinen Gedanken, laufe ich so die konjugierten Klasse durch. Wir schreiben mal dazu, dass Konjugation mit Invertierung verträglich ist, denn das ist ja gerade das. Beispielen, wenn Sie an so eine Gruppe denken wie A5 zum Beispiel, wo Sie ja so Elemente haben, also wo es Elemente gibt oder wo es Elementordnung gibt, derart, dass da nicht alle Elemente der gleichen Ordnung auch in einer Klasse liegen, da kann man solche Effekte sehen. Solche Gruppen braucht man. Also man braucht Gruppen, wo es Elementordnung gibt, bei denen eben nicht alle Elemente in einer Klasse liegen. Und dann tritt manchmal dieser Effekt auf, dass dann die Inversen von den Elementen genau in der anderen konjugierten Klasse liegen, falls es genau zwei gibt. Und da sieht man diesen Effekt. Das heißt, man hat dann immer ein Element, findet das Inverse in der anderen konjugierten Klasse und durch Konjugation findet man dann die anderen Inversen auch jeweils in der anderen Klasse. Ja mal gucken, wie nervig oder wie erhellend es ist, sich dieses Argument in A5 wirklich mal ganz konkret anzugucken. Dann könnten wir das in der Übung mal machen. Das ist vielleicht ganz nett. Ich schreibe mir das gleich mal auf. Jedenfalls ist das Argument jetzt zu Ende für diesen Teil des Beweises. Wir haben angefangen damit, dass B hoch minus 1 zu A konjugiert ist, haben uns diesen Koeffizienten angeguckt, haben ein bisschen überlegt und haben dann gesehen, dass der Koeffizient, also die Anzahl, wie oft man die Klassensumme 1 benutzt, dieses Basiselement, genau die Länge von der Klasse von A ist. Und das war die Behauptung. Damit haben wir dann alles gezeigt. Und jetzt gucke ich mal, ob ich noch ein paar Minuten habe, um das Ende des Beweises zu erklären. Denn wir sind ja mit dem Satz noch nicht ganz fertig. Wir haben jetzt ja nur die ganzen Schritte gemacht. Bis auf 2. Ja, doch, ja, wir sind fertig. Das ist doch total toll. Ein paar Minütchen noch für das Schlussargument. Und dann kann ich ja schon mal so einen kleinen Teaser loslassen Richtung Charaktertafel, damit wir uns alle auf nächste Woche freuen. Diese Resultate eignen sich auch wirklich gut, um ein bisschen vorzubesprechen, wie man in der Prüfung vielleicht darüber spricht. Wenn Sie sich vorstellen können, werde ich Sie nicht in der Prüfung bitten, in allen Details diesen Satz zu beweisen, denn das dauert eine Stunde. Und dann ist die Prüfung dreimal rum. Das wollen wir natürlich nicht. Sondern wenn überhaupt, dann kann man in der Prüfung über solche Resultate sprechen nach dem Motto, wofür braucht man das, was sind die wesentlichen Schritte im Beweis,
dann kommt man irgendwie auf Klassensummen, dann kann man nochmal drüber reden, ja stimmt, die bilden ja eine Basis, warum war denn das nochmal so? Das heißt, man kommt dann zu anderen Themen. Und es ist nicht sinnvoll, sich wirklich alle kleinen, feinen Details dazu merken. Wir werden in der Prüfung bei solchen Resultaten nie über alle kleinen Details sprechen. Die Zeit haben wir gar nicht. Sondern viel wichtiger ist, was sind denn die wesentlichen Ideen? Und hier ist die wesentliche Idee die ganze Zeit, dass wir mit diesen komischen Klassensummen rumrechnen und dass wir uns daran erinnern, dass sie eine Basis für das Zentrum der Gruppenalgebra bilden. Und wie diese Zählerei funktioniert. Okay, wir sind dann jetzt so gut wie durch. Wir wollen ja zeigen, dass da so eine Summe von Charakterwerten die Ordnung des Zentralisators von A ergibt in dem einen Fall und 0 in dem anderen Fall. Deswegen möchte ich jetzt anfangen, indem ich einfach diese Summe einmal hinschreibe.
Das ist der Schuss des Beweises. So, hier steht die Summe, um die es geht. Wir laufen von I gleich 1 bis K und wir multiplizieren chi I von A und chi I von B komplex kombiniert. Die Chis sind immer noch die irreduzierbaren Charaktere von G, durch die wir da laufen. Und jetzt müssen wir irgendwas benutzen. Na, wir wissen doch aus irgendeinem Lemma, da muss ich gleich nochmal nachgucken, dass komplex konjugieren des Charakterwerts dasselbe ist wie Charakterwert ausrechnen von dem Inversen des Gruppenelements. Das haben wir uns überlegt. Dann muss ich gleich mal gucken, was war. Dass ich also hier schreiben kann, Summe über diese Produkte von A mal da.
Finde ich das jetzt? War das auch in Kapitel 4 oder war das 4.4, ne? 4.4b? Genau, vielen Dank. 4.4b ist das. Dankeschön.
4.4b haben wir das eingesetzt. Jetzt haben wir das. Und dann wenden wir an, was in Schritt 3 bzw. 4 steht. Erstmal 3. Ich setze das, was in Schritt 3 steht, ein. Denn da haben wir ja für diese Summe eine Formel, wobei dann noch diese konjugierten Klassenlängen mit dabei sind. Aber da muss ich da halt was auf die andere Seite bringen. Dann habe ich da stehen mit Schritt 3. Bei jedem dieser Summanden habe ich, genau, die Summe liegt 6, wenn ich Schritt 3 einsetze, weil ich dann ja über diese Lambda, dann habe ich halt Lambda von 1 und A, B hoch minus 1 in diesem Fall, nicht B, das habe ich ja verändert, mal Gruppenordnung und dann muss ich aber noch korrigieren, weil ich ja die konjugierten Klassenlängen noch mit berücksichtigen muss. Also steht da dann 1 durch Länge der Klasse von A, durch Länge der Klasse von B minus 1, wohlgemerkt, hier steht überall B minus 1, das muss ich immer ersetzen, mal Lambda vom 1-Element und von A und B minus 1, mal Gruppenordnung. So. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Genau dann, wenn B nicht zu A konjugiert ist. Warum? Wenn B nicht zu A konjugiert ist, dann können wir Schritt 4 anwenden. Wir müssen jetzt im Kopf die Rollen von B auf B minus 1 vertauschen. Dann sind nämlich, dann ist dieser Beitrag hier, dieses Lambda 0. Deswegen ist dann das ganze Ding 0. Das ist Schritt 4. Mit, ich schreibe mal B minus 1 statt B. Da muss man einfach nur einmal aufpassen mit der Notation. Und was ist die andere Möglichkeit? Na, wenn das in der konjugierten Klasse liegt, dann kann ich ja auch Schritt 4 benutzen, aber eben in dem anderen Fall. Und dann kommt hier für dieses Lambda als Wert die Länge der konjugierten Klasse von A. Falls B zu A konjugiert ist, ist auch wieder Wert dessen, was da steht, das will ich nicht alles mal wieder abschreiben. Ja, was passiert? Hier setze ich die Länge der Klasse von A ein. Das kürzt sich damit weg. Dann steht da also noch das mal Gruppenordnung. Und dann passiert noch ein kleines Wunder. So. Dann zählt das. So. Hier unten steht die Länge der konjugierten Klasse. Und das ist dasselbe wie der Index des Zentralisators von B hoch minus 1 in G. Aber wenn man da den Index stehen hat, also 1 durch diesen Index, und man dann mit der Gruppenordnung multipliziert, dann kommt da genau die Ordnung des Zentralisators von B hoch minus 1 raus. Das ist aber das gleiche wie die Ordnung des Zentralisators von B, weil ja das Invers, weil B und sein Inverses den gleichen Zentralisator haben. Aber B hoch minus 1 und B, aber B und A sind ja konjugiert. Und konjugierte Elemente haben die gleiche Zentralisatorordnung. Das war das, was wir zeigen können. Das war jetzt echt mühsam mit vielen sehr kleinteiligen Zwischenschritten. Und am Ende haben wir das Gefühl, es kommt ein bisschen Gruppentheorie vor, ansonsten ist es nur so rumgerechnet. Aber das ist Satz 4.10. Satz 4.10 ist ein sehr wichtiger Satz zum Erstellen von Charaktertafeln. Wenden wir dann an, sobald wir damit anfangen. Und ist auch gleichzeitig der Höhepunkt und Abschluss von Kapitel 4. Oh, ich habe überzogen. Das tut mir sehr leid. Entschuldigung. Ich höre sofort auf. Es gibt keinen Teaser zu Charaktertafeln. Verzeihung. Sondern wir steigen dann da einfach nächste Woche ein. Okay? Da gucken wir uns Charaktertafeln an. Was sollen die? Was steht da drin? Gucken uns kleine Beispiele an und sehen dann auch sofort, wie man diese ganzen Resultate, die wir uns so mühsam erarbeitet haben, da praktisch zum Einsatz bringen kann, um Sudoku zu spielen. Okay. Entschuldigung fürs Überziehen und wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss.